10 Jahre Fairtrade-Stadt. Tübingen freut sich, ein Teil dieser Community zu sein. Der Tübinger Stadtverwaltung ist es wichtig, Menschen den fairen Handel näher zu bringen. Dazu macht sie viele unterschiedliche Aktionen über das Jahr. Jannika Franke ist die Beauftragte für fairen Handel und faire Beschaffung. Gertrud van Ackern ist Beauftragte für Bürgerengagement und koordiniert die Steuerungsgruppe der Fairtrade-Stadt. Wir sprachen mit beiden, was Fairtrade-Stadt genau bedeutet.
Fairtrade-Stadt, es gibt den Verein Fairtrade Deutschland e.V. und die vergeben das Siegel an Städte, die Fairtrade-Städte werden wollen oder auch Fairtrade-Schulen, Fairtrade-Universitäten, Fairtrade-Krankenhäuser, es gibt verschiedene Sachen. Und Fairtrade-Städte müssen 5 Kriterien erfüllen und es muss einen Ratsbeschluss geben, dass wir der Kampagne beitreten und das Siegel Fairtrade-Stadt haben wollen oder ausgezeichnet werden wollen. Und es muss Produkte geben, die dann, also fair gehandelte Produkte bei den Ratssitzungen. Dann braucht es eine Steuerungsgruppe, in der müssen vertreten sein Personen aus der Stadtverwaltung, aus der Wirtschaft und aus der Zivilgesellschaft. Und das haben wir auch alles drin. Und dann sollte es Produkte geben. Wir haben 3 Produkte, die wir als Fairtrade-Stadtprodukte benennen. Also den Moshi-Kaffee, der ist bekannt, und die Kayari-Schokolade, und das ist ein Apfel-Mangosaft. Die Mangos kommen von den Philippinen und der Apfelsaft hier, oder die Äpfel von den Streuobstwiesen. Dann soll Zivilgesellschaft involviert sein, denn die Stadt kann nichts allein machen und die Steuerungsgruppe auch nicht. Ganz wichtig ist, dass die Zivilgesellschaft eingebunden ist und die Zivilgesellschaft auch Aktionen macht dazu. Und wir haben hier zum Beispiel, der Weltladen ist dabei, die machen Bildungsangebote. Oder das Netzwerk Verstrickt, was entstanden ist, sehen wir auch als zivilgesellschaftliches Engagement in Richtung fairen Handel und Nachhaltigkeit. Und das 5. Kriterium, das wir erfüllen müssen, ist Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Da müssen mindestens 4 Artikel sollen in der lokalen Zeitung erscheinen pro Jahr. So, und die erfüllen wir, und alle 2 Jahre muss der Titel erneuert werden und man muss das alles nachweisen.
Gibt es da gerade in Tübingen speziell nochmal Besonderheiten, und wie genau ist Tübingen zur Fairtrade-Stadt gekommen?
Also wir sind seit 10 Jahren jetzt Fairtrade-Stadt, und die Initiative dazu kam vom Weltladen Tübingen, die ja auch Aktionszentrum am Welt e.V., Weltladen könnte man sagen. Und die sind an die Stadt herangetreten und haben gesagt, es wäre doch was, wenn Deutschland Fairtrade-Stadt würde. Und die Kollegen damals, 2010 war das, haben sich dann dafür stark gemacht, im Gemeinderat den Beschluss herbeigeführt. Das Besondere, man könnte vielleicht sagen, dieses Jahr, dass wir gesagt haben, 10 Jahre Fairtrade-Stadt, haben wir dann verschiedene Aktionen gemacht, dass wir gesagt haben, wir wollen erreichen, dass es noch sichtbarer wird, dass Tübingen Fairtrade-Stadt ist und mehr Leute das wahrnehmen. Tübingen ist Fairtrade-Stadt. Dann haben wir das verschiedene Sachen geplant, die wir eigentlich sowieso auch immer wieder machen, aber es kamen auch zusätzliche Sachen dazu. Also ist vielleicht eher allgemein als ganz speziell. Es sind Veranstaltungen, also wir machen immer mit beim fairen Markt im Frühjahr, wenn der Regionalmarkt ist, der ist immer am letzten Samstag im April, machen wir immer auch einen fairen Markt. Dann haben wir Vorträge über die Volkshochschule laufen, oder auch dieses Jahr hat dann im Zuge von 10 Jahre Fairtrade-Stadt die Wirtschaftsförderung Tübingen ein eigenes Logo für Geschäfte entwickelt, die faire Produkte verkaufen. Und ich glaube, inzwischen haben 20 sich das geben lassen und auch klebt irgendwo im Schaufenster oder im Laden innen drin. Und alle, die da mitmachen wollen, können das dann bei der WIT bekommen. Dann gab es einen Film, die Grünen haben einen Film gezeigt, Fairtraders im Kino. Ein Symposium von Verstrickt war dabei. Die Faire Kochshow hatten wir einmal hier. Das ist ein Angebot, das haben wir zufällig gewonnen. 2019 haben wir uns für die Hauptstadt des fairen Handels beworben. Das gibt es auch alle 2 Jahre. Dann haben wir die Faire Kochshow gewonnen. Die konnte dann dieses Jahr stattfinden. Sogar live, trotz Corona, aber halt mit viel weniger Leuten. Eine Ausstellung, 2 Ausstellungen in der Stadtbücherei haben wir gerade jetzt aktuell in der Zeit von der Schokozeit auch. Das haben wir jetzt schon mehrere Jahre hintereinander. Dieses Jahr heißt die Ausstellung Bittere Bohne, süßes Vergnügen. Und die Stadtbücherei ist ein wunderbarer Ort, weil da auch ganz viele Leute kommen und zufällig auch oder auch bewusst die Ausstellung dann sehen und besuchen können. Das ist ein wunderbarer Ort. Was aber auch jedes Jahr in dieser Zeit stattfindet, ist der Bildungs-AK vom Aktionszentrum Arme Welt e.V. Das ist ja auch ein Auftrag. Wir müssen auch Bildungsarbeit machen. Und da kommst vielleicht auch du gleich noch ins Spiel. Dass die machen zum Beispiel faire Stadtspaziergänge, bieten sie ganz regelmäßig an und gehen auch in Kindergärten, in Schulen. In Schulen gehen sie, Kindergärten glaube ich nicht, und bieten dann Workshops zum fairen Handel und machen mit Schulen von hier und von Ländern des Südens Chat der Welten und tauschen da ihre Informationen und Erfahrungen aus. Und im Rahmen von dieser Schokozeit oder immer, wenn hier im, sagen wir, im Dezember immer noch speziell Workshops, Schoko-Workshops einmal und Schokoladen herstellen, also einmal über dieses Theoretische, was ist fairer Handel und wie funktioniert es mit der Schokolade und dem Kakao, dann auch selbst Schokolade herstellen können. Das sind so viele Angebote.
Genau, und dann hat die Stadt eine Stelle geschaffen, die Koordination für kommunale Entwicklungspolitik. Das ist eine Personalstelle, die gefördert wird von Engagement Global. Und das Ziel ist, das entwicklungspolitische Engagement der Kommunen weiter auszubauen. Und in dieser Personalstelle bin ich tätig und das Schwerpunktthema ist der faire Handel, die faire Beschaffung. Und das ist untergliedert in drei Ziele, die wir erreichen wollen. Und zwar wollen wir zum einen Strukturen und Voraussetzungen in der Stadt schaffen zur Implementierung fairer Beschaffung. Dann wollen wir zum Thema fairer Handel Bildungsarbeit leisten in Kitas und Schulen. Und das dritte Ziel ist, dass wir die Sichtbarkeit des kommunalen Engagements in der Öffentlichkeit erhöhen wollen. Das heißt also, mit meiner Stelle wollen wir in dem Thema auch nochmal viel voranbringen. Und was wir da aktuell machen, ich muss sagen, hier gerade im Bereich Bildung war es dieses Jahr natürlich sehr schwierig, Corona-bedingt etwas umzusetzen. Das heißt, das haben wir alles ins nächste Jahr geschoben. Da will ich zusammen mit einer von der Uni zum Studium Ökologikum Kurse anbieten, auch zum Thema fairer Handel. Im Bereich faire Beschaffung sind wir gerade aktuell dabei, bestimmte Produktgruppen uns anzuschauen, unter anderem auch die Dienstkleidung von Angestellten, wo die herkommen und wo wir halt schauen können, dass da wirklich auch soziale Kriterien eingehalten werden bei der Herstellung. Und dann fürs nächste Jahr haben wir noch eine Aktion mit fairen Fußbällen geplant. Aber wie gesagt, das ist gerade Corona-bedingt alles etwas schwierig umzusetzen.
Gerade dazu arbeiten Sie da auch mit internationalen und global mit anderen Unternehmen zusammen, gerade zum Beispiel mit El Puente oder mit NGOs wie Amnesty International, die sich eben auch für diesen fairen Handel einsetzen, oder sind Sie nur lokal hier in Tübingen aktiv?
Also derzeit, muss ich sagen, ist es schon eher lokal, die Arbeit. Mit wem ich jetzt viel im Austausch bin, das sind Femnet und die christliche Initiative Romero, die einfach im Themenbereich faire Beschaffung auch viel Erfahrungswerte mitbringen. Und international, also mit Amnesty International, habe ich derzeit nichts zu tun. Aber es sind halt insbesondere Akteure, die auch im Bereich faire Beschaffung tätig sind.
Sind Sie in der Zeit, gerade auch am Anfang und auch heute, gerade jetzt zur Corona-Zeit, auf Probleme gestoßen, die ganze Arbeit schwieriger gemacht haben?
Allerdings sind wir das. Also wie, glaube ich, viele, viele andere mussten wir, also ganz, der faire Markt im April, der fiel schon mal aus. Das war klar, da fand ja gar nichts statt. Da waren ja, glaube ich, die Läden auch noch zu. Und also es war ja ganz strikt in der Zeit. Und was ging? Das Symposium, das wir dann hatten mit Verstrickt, das war dann auch schwierig. Macht man das? Wo macht man das? Also wir brauchten immer das Problem, auch einen großen Raum zu finden, wo man sich mit Abstand treffen konnte. Das war hauptsächlich das. Also hauptsächlich, was Corona betrifft. Ja. Und sonst, finde ich, sind es eigentlich weniger Probleme. Also sonst, was das Thema fairer Handel trifft, das wir da betrifft, sind wir nicht auf Widerstand oder so gestoßen. Das ist, ich glaube, gerade auch durch Fridays for Future und diese ganze Aufmerksamkeit und das Thema Nachhaltigkeit und Klimakrise befördert auch Fairtrade, das Thema Fairtrade und fairer Handel insgesamt, weil ja ganz viel auch damit zusammenhängt mit den Ländern des Südens, wo wir leben hier wie die Made im Speck und die anderen haben das Nachsehen. Und durch unser Verhalten hier und unseren Konsum entstehen in den Ländern des Südens große Nachteile. Und die werden durch Corona auch noch verstärkt. Und wenn deren Gesundheitssystem auch noch schlecht ist, dann sind die mehrfach auch in dieser Hinsicht wieder gestraft. Und das wäre auch bei Bildungsaspekt, ist das ein ganz wichtiger Aspekt, das in den Fokus zu rücken, wenn es um Bildungsangebote geht.
Gerade bei dem Thema Bildungsangebot gibt es auch gerade für Erwachsene, die sich vielleicht mit dem Thema fairen Handel noch gar nicht auseinandergesetzt haben oder sich da auch nicht auskennen. Wie wollen Sie genau diese Leute abholen, dass mehr Bewusstsein in der breiten Bevölkerung geschaffen wird?
Ich glaube, das geht nur durch Öffentlichkeitsarbeit. Also wenn die jetzt gerade die Schokozeit zum Beispiel, da ist eine Broschüre, da ist dann die faire Schokolade jetzt auf einer Seite und ganz. Und es wird auch Workshops angeboten, die faire Stadtschokolade. Insgesamt gab es bei der Schokolade Art, auch in den vergangenen Jahren, ein Großteil fairer Schokolade. Und es wird immer mehr und mehr auch deutlich gemacht, auch in der Pressearbeit, die jetzt zum Beispiel Tübingen erleben, die organisieren diese Schokozeit, dass die dann darauf auch aufmerksam machen. Bildungsangebot für Erwachsene, die Volkshochschule macht immer wieder was, der Club Voltaire macht manchmal was, das Aktionszentrum Arme Welt e.V., Weltladen, die machen immer wieder Aktionen, eben diese Stadtspaziergänge, die fairen Stadtspaziergänge nennen sie die. Ich weiß nicht, ob Sie das Format kennen. Das ist, da geht es beispielsweise um Wasser oder jetzt vielleicht eher Kleidung, dass sie dann bestimmte Läden, die und erklären, was es für ein Aufwand ist, bis zum Beispiel die Kleidung hier bei uns ankommt und was es mit den Billigklamotten und Discounterkleidung auf sich hat. Das gehen die und gehen auch direkt vor die Läden, die betroffen sind und versuchen das dann so deutlich zu machen und zum Anfassen sozusagen ja, zu erklären.
Man könnte aktuell sagen, dass die Arbeit noch sehr schokoladenlastig ist. Gibt es noch andere Thematiken im fairen Handelsbereich, in denen Sie in der Zukunft noch mehr tun wollen? Gerade vielleicht faire Kleidung und andere Themengebiete.
Also faire Kleidung ist, da wird es ja auch sehr sichtbar. Und das hat ja das Netzwerk Verstrickt ganz stark aufgegriffen, dieses Thema. Und das finde ich auch ein besonders gutes Beispiel dafür. Nicht die Stadtverwaltung, die Stadt kann was tun, sondern die Stadtverwaltung. Die Stadt sind ja alle, die in der Stadt leben. Und das Bündnis Verstrickt macht das in hervorragender Weise. Das versucht, viele Akteure und Akteurinnen in dem Gebiet zu bündeln und gemeinsam was zu machen. Und 2019 war der Schwerpunkt, wer bezahlt den Preis der Mode? Und haben ganz stark darüber auch aufgeklärt, wie das mit der Textilproduktion ist. Und haben eine Podiumsdiskussion gemacht im letzten Jahr und wollten das dieses Jahr fortführen. Also gerade Kleidung ist, glaube ich, ein sehr lohnendes Thema, weil wir so viel, jeden Tag essen natürlich auch viel. Also es geht auch um Lebensmittel. Aber Kleidung ist, glaube ich, wenn man sich mit dem Thema befasst, ein ganz total interessantes Thema auch. Und ich war zum Beispiel entsetzt, als ich gehört habe, dass ein Kleidungsstück 4-mal getragen wird und dann weggeschmissen wird. Ja? Also sowas ist eigentlich unglaublich oder unvorstellbar. Da wird in der Universität mit Studierenden zusammengearbeitet zu diesem Thema und eben durch die Aktionen, dann gab es auch eine Gruppe, die war dann bei H&M und hat an die Schilder, an die Kleidung dran gehängt. Natürlich war das nicht legal, sondern bis sie rausgeschmissen wurden dann eben aus dem Laden, haben sie das gemacht. Schilder oder dieses Produkt kostet Menschenleben, stand da drauf, so zum Beispiel. Ja, und diese Einsturz von der Fabrik in Dhaka in Bangladesch wird ja immer wieder als Beispiel auch hergeholt, wie dass die, und das Lieferkettengesetz, was gerade auf den Weg gebracht werden soll und so schwierig ist, hat das Netzwerk Verstrickt ganz viel dazu gemacht und das macht halt eben auch deutlich, wie die Bedingungen sind, die Arbeitsbedingungen dort, wo die Kleidung hergestellt wird. Und das wissen viele Leute ja, glaube ich, gar nicht, ja, die sich jeden Tag irgendwas nettes Outfit, was alles zusammenpasst, von der Schuhe bis zum keinem Unterhemd oder sowas. ja, also ich glaube, da kann man noch viel tun und da sind wir ja auch dran. Also das Lieferkettengesetz ist jetzt zum Beispiel das, wo man auch einen gesetzlichen Rahmen schaffen würde, wenn das käme, womit dann eben die Unternehmen, die Kleidung herstellen oder produzieren lassen, in die Pflicht genommen wird, dass auch die Arbeitsbedingungen und Menschenrechte eingehalten werden.
Auch gerade noch mal zum Thema Textilien, weil ich da auch eben versuche herauszufinden, wo beschaffen wir die Textilien, wo kommen die eigentlich her? Und was wir jetzt planen, auch aktuell, ist dazu zu dem Thema auch nochmal eine Infoveranstaltung für Mitarbeitende zu veranstalten, wo man halt einfach nochmal das Thema anspricht, auch aufzeigt, ja, es gibt, ne, gerade der Rana Plaza, das Ereignis dort, es gibt Unterschiede, beziehungsweise wir müssen einfach stark darauf auch gucken, wo kommt denn unsere Kleidung her, wie können wir das unterstützen, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden oder dass zumindest Mindeststandards eingehalten werden können. Und das ist jetzt nochmal hier auch aktuell geplant, dass wir zu dem Thema eine Infoveranstaltung mit den Mitarbeitenden planen.
Fällt auch noch was ein, also in dem Zusammenhang ist auch, wir versuchen immer an die Uni oder Uniklinik dran zu kommen, sind auch ein großer Beschaffer und braucht viele Sachen und da sind auch Leute, sind wir mit Leuten in Kontakt, die auch dort aktiv sind und dort das Thema versuchen voranzubringen. Also das finde ich ein sehr guter Schritt und auch ein notwendiger.
Unterstützen Sie dann auch gerade im Ausland, zum Beispiel Kleinbauern oder eben auch Textilunternehmen direkt vor Ort oder bleibt es da auch lokal begrenzt?
Also bei der Textilherstellung, wenn man jetzt fair beschafft, dann muss ja die faire, die Lieferkette eingehalten sein. Das Produkt muss ja fair zertifiziert sein. Und damit wären dann auch die ProduzentInnen im globalen Süden mit geschützt und mit involviert. Aber direkten Kontakt zu einer Kooperative habe ich nicht. Das war damals, als Moshi-Partnerstadt von Tübingen wurde. Das war die Initiative von Herrn Palmer, weil er eine Stadt in Afrika gerne haben wollte. Und ich weiß nicht, wie er auf Tansania kam, weiß ich nicht. Auf Moshi in Tansania. Und jedenfalls war das da der Kaffee. Und da gab es auch dann einen direkten Kontakt zu der Kaffeekooperative. Und heute, die Kontakte sind meistens dann über die Bürgermeister oder irgendwelche Akteure und Akteurinnen vor Ort.
Nochmal zu den Geschäften zurückzukommen. Wie unterstützen Sie die lokalen Geschäfte direkt hier? Vielleicht auch andere Geschäfte davon zu überzeugen, sich auch der Fairtrade-Stadt anzuschließen? Gibt es da dann irgendwelche Vorteile oder?
Ich würde sagen, der größte Vorteil wäre Imagegewinn. Und zu sagen, sorgen dafür, dass wir den fairen Handel eben unterstützen, indem wir faire Produkte in unserem Laden anbieten. Und durch das, dass die Wirtschaftsförderung da jetzt auch eingestiegen ist, und mit diesem kleinen Label zeichnet den Laden aus. Wir haben faire Produkte, es ist nach außen sichtbar sofort. Damit könnte, dass wir Vorteile verschaffen oder sagen, ja, wie gesagt, Sie haben einen Bonus oder irgendwas davon, das geht nicht. Es ist eine ideelle Geschichte, wo Sie sagen, ja, wir wollen einfach signalisieren, dass wir auch auf diesem Weg sind und das unterstützen.
Dann noch eine letzte Frage. Was kann ich speziell als Bürger, Bewohner in Tübingen tun, um die Fairtrade-Stadt zu unterstützen oder generell ein faireres Leben zu gestalten?
Jeder kann was dazu tun. Also einmal kann man fair gehandelte Produkte einkaufen. Wir haben auch einen fairen Einkaufsführer, zwar nur online, aber nicht gedruckt. Aber heute, wenn jeder mit dem Handy unterwegs ist, könnte da drauf gucken. Es gibt viele Hinweise und wir haben ja auch zum Beispiel den fairen Kaufladen. Wir haben Contigo, wir haben den Weltladen, wo man schon mal ganz gewiss weiß, da kriege ich die Produkte. Aber auch in jedem Einzelhandelsgeschäft oder Lebensmittelgeschäft kann man Ausschau danach halten und faire Produkte finden. Und die werden ja auch immer mehr. Und Leute könnten sich engagieren für den fairen Handel. Also sie könnten mitmachen bei Aktionen, die es gibt und vielleicht im Weltladen auch mitarbeiten. Also dort, wo ehrenamtlich auch gesucht werden oder wo man Leute braucht, damit sie die Aktionen und Kampagnen durchführen können.